ARD Sounds.
Es ist November 2025, als ich mal ganz kurz mein komplettes zukünftiges Leben in Frage stelle. Kennt ihr das? Wenn ihr vor einer Entscheidung steht und die Entscheidung ist eigentlich vollkommen klar. Aber dann gibt's auf einmal eine andere Möglichkeit und irgendwas in einem zuckt so ein bisschen. Bei mir ist die Entscheidung folgende. Ich habe meinen alten Job gekündigt als Nachrichtenerklärer auf Instagram. Aber ich habe schon was Neues in Aussicht. Ich schreibe noch diesen Podcast hier fertig und danach könnte ich nach Hamburg zur Tagesschau. Als Redakteur. Also als jemand, der unter anderem Fakten checkt. Und ich habe schon so ein Gefühl, was Werner Herzog von diesem Job halten würde.
Let them fact check to their death.
Aber klar mache ich das. Das ist ein absoluter Traum von mir. Redakteur bei der Tagesschau? Natürlich. Und dann schickt mir ein Kollege dieses Video.
My name is Werner Herzog. I'm announcing a workshop for young filmmakers on the Azore Islands. It's deep in the Atlantic.
Und ganz kurz fange ich an zu träumen.
Because I want you to make films that are not dictated by the film industry.
Weil, ganz ehrlich, wäre das nicht vielleicht die interessantere Abzweigung? Einfach alles hinschmeißen, Karriere, Schmarriere, und stattdessen lernen, radikale Filme zu machen. Werner Herzog-Style. Gegen alle Konventionen und voller Abenteuer. Irgendwo am Ende der Welt. Das ist Werner Herzog. Zu groß für Deutschland. Folge 6. But why? Ich bin Max Osenstädter. Ich will mehr über diese Werner Herzog Workshops wissen. Also suche ich nach Menschen, die schon mal so einen Workshop gemacht haben.
I felt like a kid going to Disney and seeing Mickey Mouse.
Ich finde eine junge Filmemacherin, die mir mit einem breiten Lächeln davon erzählt, wie geil es war, Werner Herzog zu treffen.
There's a picture of me. I was like with a big smile in my face and really nervous.
Das ist Lucia Lalor. Lucia ist eine Filmemacherin aus Argentinien. Sie war auf der Filmhochschule, klar. Aber danach hatte sie das Gefühl, diese Filme, die mich interessieren, eigentlich habe ich gar nicht gelernt, wie ich die machen kann. Filme wie die von Werner Herzog.
I think he films things that I used to feel like impossible of filming. He's amazing in that way and he's like really different from all the professors I had here.
Und dann hört sie 2021 auf einmal von dieser Ausschreibung.
This one was in Lanzarote in the Canary Islands.
Eine Woche Filmworkshop auf Lanzarote mit Werner Herzog. Während dieser Zeit muss jeder der Teilnehmer einen Kurzfilm drehen. Lucia meldet sich an und fährt hin. Und Werner Herzog ist schon auch erstmal ein bisschen scary für eine Gruppe von jungen Filmemachern und Filmemacherinnen.
I remember I was really nervous. I didn't want to talk to him.
Werner Herzog hat sehr klare Vorstellungen, wie Filmemachen sein sollte. Manche der Teilnehmerinnen wollen bei dem Workshop meditieren. Laut Regielegende David Lynch ist das ja der Schlüssel zu wirklich tiefen Gedanken. Aber Werner Herzog will davon nichts wissen.
He was like really against meditation.
Und auch nichts von David Lynch.
I remember that he was like really against David Lynch. And like really against David Lynch. I felt he wasn't like those teachers that are kind of like a therapist.
Lucia sagt, Herzog ist nicht die Art Lehrer, die besonders viel Rücksicht auf den emotionalen Zustand ihrer Schützlinge nehmen.
Like he was there to teach you about filmmaking. Like if you were stressed out, he didn't give a fuck. Like you should do your work and finish.
Ihm ist egal, wenn sie Stress haben. Sie sollen ihren verdammten Film fertig machen.
But I like that a bit.
Irgendwie merkt Lucia, sie kann damit was anfangen, mit diesem Arbeitsethos. Mit den klaren Ansagen. Wir sind nicht hier, um uns selbst zu finden. Wir sind hier, um Filme zu machen.
He wakes up and he has breakfast with you and he has lunch and he has supper and he goes to bed at 11 p.m. And all the time he's like available for a talk.
Konkret läuft der Workshop bei Lucia so ab. Herzog lebt und arbeitet eine Woche lang mit seinen Schülern in einem Hotel auf Lanzarote. Das ist eine Insel auf den Kanaren, wo es so richtig abgefahrene Wüstenlandschaften gibt und Strände mit knallschwarzem Vulkansand. Und Herzogs Team hat schon ein paar Locations ausgesucht und ein paar Schauspieler gecastet und auch ein paar Protagonisten für Dokus rausgesucht. Einer von ihnen ist Ponch, ein Teenager mit Autismus, der wirklich gerne rappt.
I called the kid and his parents were like really enthusiastic and he was super enthusiastic.
Ponch hat sofort Lust mitzumachen, seine Eltern auch.
And then his father called me again and he was like, okay, I need to tell you this. He has like mental issues and everything.
Aber kurze Zeit später ruft sie der Vater nochmal an und sagt, hey, dir ist schon klar, dass es nicht einfach wird, mit meinem Sohn zu filmen, mit den ganzen Problemen, die er hat. Und auf einmal hat Lucia Zweifel.
So I was like, I told Werner like, well, maybe I'll use him for some parts.
Aber wenn der Herzog sagt, Quatsch.
He was like, no, like forget about everything else, go with him, he will be amazing.
Vergiss alles andere, der Junge ist Gold. Und dann sagt er noch, aber mach doch nicht einfach eine Doku, denk dir was aus, das ist doch spannender.
He told me like, you should create a fantasy.
Auf Lanzarote gibt es Dromedare, also Kamele mit nur einem Höcker. Die sind vom afrikanischen Festland aus eingeführt worden, als Touristenattraktion. Und Herzog sagt, warum schlägst du nicht dem Jungen vor, dass er eine Geschichte erzählt?
Tell him that he has to be a kid with a story that he thinks that in another life he was a camel.
Und zwar, dass er in einem früheren Leben mal ein Kamel war.
And that he came with camels from Africa. And so I did that. That was like his idea.
Lucia lässt sich drauf ein.
Oh, this man is absolutely crazy.
Und Ponch auch. Er findet das cool mit den Kamelen.
And it was amazing, because we ended up using fantasy and playing and having fun with that idea and connecting through it.
Auf einmal entsteht da was zwischen Ponch und Lucia. Durch dieses gemeinsame Rollenspiel, diese Fantasiegeschichte, die sich Herzog ausgedacht hat. Und es entsteht ein super seltsamer, aber auch super schöner Kurzfilm, in dem der Junge darüber rappt, dass er mal ein Dromedar war. Super weird. Oder wie Werner Herzog es nennt, super genial.
I wouldn't have like kept it if Herzog didn't see it and told me that, like, this is brilliant, like this is great.
Lucia sagt, dieser Workshop hat ihr Leben verändert. Weil sie sich seitdem traut, Filme einfach im Herzog-Modus zu drehen. Keine Perfektion, sondern ganz viel Mut zur Seltsamkeit, zur Fantasie. Und keine Angst haben vor dem Misserfolg.
So that night was like really, really emotional. And I remember like the last goodbye with her. So it was like, I don't want to let you go.
Es ist nicht so, als würde ich Werner Herzog blind und bedingungslos abfeiern. Ich hoffe, das habt ihr in den letzten 5 Folgen gemerkt. Ich finde, er hat Kinski zu lange eine Bühne gegeben. Und er hat bis 2015 gebraucht, um mal eine Frau als Hauptrolle zu besetzen. Ich finde ein paar seiner Spielfilme echt langweilig und den Pathos in ein paar seiner Dokumentarfilme einfach komplett übertrieben. Und ich finde, er hat zu viele Filme gemacht, in denen ein weißer, männlicher Abenteuer-Dude sich irgendwo auf der Welt einen Dschungel untertan machen will und die Leute, die da leben. Ich finde es schade, dass er für Kritik nicht so empfänglich ist und dass er nicht mit mir sprechen will. Ein Teil von mir ist im letzten Jahr, als ich an diesem Podcast gearbeitet habe, zum Werner Herzog Ultra geworden. Und ein anderer Teil, der versteht ihn jetzt noch weniger als davor. Und trotzdem muss ich zugeben, so ein Workshop mit Werner Herzog, der klingt einfach geil. weil Herzog für mich einfach der beste Geschichtenerzähler der Welt ist. Und weil er dann nicht nur Filme machen unterrichtet, sondern auch, wie man eine Drehgenehmigung fälscht oder Schlösser knackt.
You do not become a poet by being in a college. And I teach them a few things like forging a shooting permit. And I teach lockpicking.
Es gibt einen Max in mir, der würde das wirklich gerne machen. Der würde am liebsten sagen, fuck it, ich schreibe mich da einfach ein. Ich zahle die 8.800 Euro und fliege auf die Azoren. Rein ins Abenteuer und einfach mal schauen, wohin mich das führt. Aber, naja, dieser Max ist halt nur ein kleiner Teil von mir. Der viel größere Teil in mir sagt, bist du wahnsinnig? Nimm den verdammten Job bei der Tagesschau. Sei vernünftig. Und deswegen mache ich das natürlich auch. Ich habe mich jetzt so lange mit Werner Herzog beschäftigt, dass ich inzwischen meine eigenen Werner-Herzog-Lektionen gelernt habe. Und 5 davon würde ich gerne noch mit euch teilen. 5 Geschichten, in denen ich echt was gelernt habe von Werner Herzog und von denen ihr vielleicht auch was lernen könnt. Seid ihr bereit? Dann kommen jetzt 5 Lektionen in Weirdness. Lektion 1. Finde dieses eine Bild. Es gibt einen Film, an dem habe ich wirklich gecheckt, wie Werner Herzog bei seinen Dokus arbeitet. Das ist dieser Antarktis-Film, Begegnungen am Ende der Welt.
Antarctica is not the moon, even though sometimes it feels like it.
Da dreht Herzog eigentlich gerade Unterwasseraufnahmen, als in einer Pause ein verirrter Pinguin an ihm vorbeiwatschelt.
Everyone spoke about penguins. However, the questions I had were not so easily answered.
Und als Herzog diesen Pinguin sieht, denkt er sich,
but why?
Warum ist hier ein Pinguin? Weil eigentlich sollte es an dieser Stelle gar keine Pinguine geben. Also packt er seine Sachen und macht einen unangekündigten Überraschungsbesuch bei einem Pinguinforscher, der in der Nähe sein Camp hat. David Ainley. Den habe ich dazu interviewt.
You know, he showed up at my camp in Antarctica, somewhat unannounced.
David Ainley ist ein sehr, sehr zurückhaltender Typ. Einer, der gerne am Ende der Welt arbeitet, mit Pinguinen. Und er ist damals ganz schön verwirrt von Herzogs Auftauchen. Also nicht, weil Werner Herzog berühmt ist. Das ist David Ainley gewöhnt. Was Ainley so irritiert, sind Herzogs Fragen.
And he said, well, have you seen any gay penguins?
Dr. Ainley, I read somewhere that there are gay penguins. What are your observations?
Ich stelle mir das so crazy vor. Da bist du am allerentlegensten Ort überhaupt, der fucking Antarktis. Und dann taucht da Werner Herzog auf, out of nowhere. Und das Erste, was er dich fragt, ist, ob es schwule Pinguine gibt.
I said, I didn't really want to answer the question.
Im Film sieht man, wie Ainley etwas peinlich berührt zu Herzog schaut und eine ausweichende Antwort gibt. Und dann stellt Herzog seine eigentliche Frage.
Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins?
Werden Pinguine manchmal einfach verrückt? Einfach, weil sie genug haben von anderen Pinguinen?
Could they just go crazy because they've had enough of their colony?
Und dann gibt Dr. Ainley eine eigentlich unspektakuläre Antwort, die Herzog später zu einer berühmten Filmszene zusammenbaut. Mit großem Pathos, mit wuchtiger Musik und einem tragischen Pinguin.
I've never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. They end up in places they shouldn't be, long way from the ocean.
Im Film sieht man, wie eine Gruppe von Pinguinen Richtung Meer watschelt.
These penguins are all heading to the open water to the right.
Aber nicht dieser eine Pinguin.
But one of them caught our eye.
Der läuft ganz allein auf die Berge zu.
He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away.
Dr. Ainley, sagt Herzog, habe ihm gesagt, dass man diesen Pinguin nicht aufhalten kann. Er würde immer wieder in Richtung Berge aufbrechen. Aber warum?
But why?
Diese Szene gehört zu meinen All-Time-Lieblingsszenen von Herzog. Ich habe sie sicher schon 100 Mal gesehen. Denn es ist ja wirklich die eine Frage.
But why?
Eine Antwort auf diese Frage gibt Herzog nicht. Ich habe sie mir, während ich diesen Podcast gemacht habe, auch bestimmt 1000 Mal gestellt.
And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death.
Anfang des Jahres, als dieser Podcast hier eigentlich schon im Kasten ist, geht die Szene mit dem Pinguin plötzlich ultra viral. Sie wird 10 Millionen Mal geklickt. Unternehmen, Promis, Politiker, sogar Donald Trump. Jeder teilt den Pinguin. Weil das halt einerseits einfach saulustig ist. Der Pinguin, der so süß durch die Gegend watschelt. Und weil es andererseits auch so unendlich deep ist. Diese monumentale Musik und dann Werner Herzogs berühmte Stimme, die düstere Prophezeiungen von sich gibt.
He seems like he had the opinion that humanity was marching towards a bad ending.
Herzog sagt damals zu David Ainley, dass die Menschheit einem schlechten Ende entgegengeht.
I somewhat agree with him. And so this penguin sort of tweaked his imagination.
Wie dieser Pinguin, der uns Menschen irgendwie ähnlich ist, wie er da unaufhaltsam in sein Verderben watschelt.
Not really realizing that it was heading for its doom, which is, I guess, what Herzog's thought was about humans.
Bleibt aber noch die Frage, warum ist der Pinguin denn jetzt wirklich dorthin gewatschelt? Laut Dr. Ainley gibt es Pinguine, deren innerer Kompass, der sie sonst ans richtige Ziel bringt, irgendwie falsch eingestellt ist. Ob das aber bei diesem Pinguin auch so ist, das kann niemand genau sagen. Manche Mysterien bleiben halt welche. Und manche Pinguine laufen eben in ihren sicheren Tod. Werner Herzog ist absolut fantastisch darin, solche Momente zu erkennen. Bilder, die man mit einer Bedeutung aufladen kann, die viel mehr ist als das, was man da gerade sieht. Das sagt auch Peter Zeitlinger, der Kameramann, der die Szene gedreht hat. Und der sagt auch, dass es reiner Zufall ist, dass es diese Szene überhaupt gibt.
Plötzlich habe ich so einen Pinguin gesehen, der einfach nicht zum Meer läuft, sondern zum Land hin und habe den gefilmt. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es kann sein, dass der sofort oder vielleicht sogar im Bild noch umgekehrt hat, aber dann hat halt der Werner das weggeschnitten, weil das hätte ja die Botschaft nicht transportiert. Und Werner hat dann diese Story dazu gefunden, die mag wahr sein oder nicht, aber sie drückt etwas aus, was eine tiefere Wahrheit ausdrückt.
Ekstatische Wahrheit. So entsteht die also. Auch Peter Zeitlinger hat sich Gedanken über die Szene mit dem Pinguin gemacht. Und er glaubt, Herzog hat sich in diesem Pinguin vielleicht auch ein bisschen selbst erkannt. Als Rebell, als Einzelgänger.
Wenn immer sich die Menschheit verändert hat, zum Guten oder zum Schlechten, waren es immer Einzelne, die was anders von der Norm herausgemacht haben. Und das ist vielleicht dieses Bild, dass dieser Pinguin erfindet vielleicht was, was die anderen nie erfinden oder nie finden können, weil sie ja immer alle ins Meer gehen fischen. Und die gehen nie ins Land hinein.
Das schafft doch auch nur Herzog, oder? Dass sich erwachsene Menschen jahrelang Gedanken über einen Pinguin machen. Für mich ist es das, was Herzog so genial macht. Dass er diese Bilder findet, die in so vielen Menschen etwas auslösen. Der Pinguin, die Windmühlen, das Schiff auf dem Berg. Die aber auch immer so uneindeutig bleiben, dass jeder seine eigene Interpretation findet. Und Herzog, der zelebriert das. Er sagt ja oft genug selbst, dass er gar nicht weiß, wofür seine Bilder stehen, sondern dass er sie einfach nur irgendwo gesehen hat, erkannt hat oder geträumt hat. Und das macht Werner Herzogs Filme so komplett anders als die meisten Hollywood-Filme oder Fernsehserien. Bei denen geht es um Handlung, Charaktere, Dialoge. Bei Herzog geht es um etwas viel Grundsätzlicheres. Und damit kommen wir zu der zweiten Sache, die ich gelernt habe durch Werner Herzog. Lektion 2. Glaub an Wunder. In dieser Lektion geht es um einen Menschen, der Werner Herzog wahnsinnig viel bedeutet. Lotte Eisner.
Man muss Respekt vor dem Schöpferischen haben, glaube ich.
Die ist in den 70er Jahren Werner Herzogs Mentorin, eine Filmkritikerin und Filmwissenschaftlerin, die damals in Paris arbeitet.
Also ich habe gerade in meiner langen Karriere als Kritiker gesehen, dass man Leute fördern soll.
Lotte Eisner ist die Frau, die an Werner Herzog glaubt, als kein anderer Kritiker ihn überhaupt beachtet. Sie sorgt quasi im Alleingang dafür, dass Aguirre, der Zorn Gottes, 1973 in Frankreich ins Kino kommt und Herzogs großer Durchbruch wird. Zu einer Zeit, als den Film in Deutschland kein Mensch sehen will. Immer wieder sagt Herzog in Interviews, dass er viel von Eisner gelernt hat. Er und seine ganze Generation an damals jungen deutschen Filmemachern.
Sie hat uns den Zusammenhang mit der eigenen Filmgeschichte vermittelt. Und zwar ist sie das lebendige Zwischenglied gewesen zwischen den 20er Jahren und dem heutigen Film.
Lotte Eisner war nämlich schon in den 1920ern eine wichtige Filmkritikerin. Sie musste dann in der Nazi-Zeit aus Deutschland fliehen, weil sie Jüdin war und hat den Holocaust nur knapp überlebt. Und seitdem ist sie nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Eigentlich hatte sie überhaupt mit Deutschland abgeschlossen. Und sie hat auch die Filme gehasst, die in der Nachkriegszeit entstanden sind. Die miesen Komödien und prüden Heimatfilme.
Wie das Wirtschaftswunder kam und es wieder sehr gut ging und sie sehr materialistisch waren, da gab es keine guten Filme.
Aber dann, in den späten 60ern, ändert sich das auf einmal.
Und dann sah ich plötzlich einen Film von einem gewissen Werner Herzog und er warf mich um und ich schrieb an Lang, es gibt wieder gute deutsche Filme.
Seitdem ist Lotte Eisner auf einer Mission. Sie will der Welt diesen neuen deutschen Film nahebringen. Und vor allem diesen einen Filmemacher, der für sie die Rettung des deutschen Kinos ist. Werner Herzog. 1974 wird Lotte Eisner auf einmal schwer krank. Und für Herzog ist das eine absolute Katastrophe.
Ein Freund damals sagte mir eben, sie wird wahrscheinlich sterben. Sie hat einen sehr schweren Herzanfall, liegt also auf der Intensivstation. Zu der Zeit war mir klar, sie darf nicht sterben.
Wer schon mal eine sehr schlechte Nachricht über einen geliebten Menschen gekriegt hat, der kennt dieses Gefühl. Ich kenne es auch. Auf so eine Nachricht reagieren Menschen unterschiedlich. Die einen wollen es nicht wahrhaben und vergraben sich zu Hause. Die anderen versuchen alles zu tun, um die Person zu retten und zum Beispiel den besten Arzt weit und breit aufzutreiben.
Eigentlich eher spontan habe ich mir ein paar Schuhe genommen, eine Jacke angezogen. Dann hatte ich, glaube ich, noch einen kleinen Matchsack mit ein paar ganz wenigen notwendigen Sachen und bin einfach losgegangen. Ich habe mit dem Kompass Paris angepeilt, die Richtung, und bin dann geradeaus im Winter gegangen.
Werner Herzog beschließt, zu Fuß von München nach Paris zu laufen. Fast 1000 Kilometer, mitten im Winter, in der tiefen Überzeugung, dass nur diese Aktion Lotte Eisner retten kann.
Also das war eigentlich nicht angenehm, das muss ich dazu sagen. Ich wusste aber gleichzeitig, wenn ich zu Fuß käme, wie ein Pilger oder auch aus irgendeinem ganz tiefen Protest und aus einer Auflehnung heraus, dann würde sie am Leben sein. Das wusste ich mit vollkommener Sicherheit.
3 Wochen läuft Herzog ununterbrochen, schläft unter Brücken, zwischen Heuhaufen oder bricht in Ferienhäuser ein, um nicht zu erfrieren. Und als er endlich in Paris ankommt, da ist Lotte Eisner, ihr ahnt es vielleicht, tatsächlich auf dem Weg der Besserung. In einem Fernsehbericht aus der Zeit heißt es, dass die beiden das damals ganz offiziell bei der katholischen Kirche als Wunder festhalten lassen.
Ein Jesuitenpater hat das Ganze autorisiert. Bloß über das Datum der legendären Rettung kann man sich nicht einigen.
Da zank ich mich mit dem Werner Herzog immer. Ich sage, es war 75 und er glaubt, es ist 74.
Ey, ich muss zugeben, obwohl ich echt gern Geschichten erzähle, bin ich am Ende dann doch eher so der rationale Typ. Journalist halt. Ich mag gute Recherchen und ja, ich habe auch schon den ein oder anderen Faktencheck gemacht. Aber irgendwie hat mir die Arbeit an diesem Podcast gezeigt, dass es halt nur die eine Seite des Lebens ist. Eine Art zu leben und zu denken. Und dass man auch an Wunder glauben kann, an verrückte Zufälle, an Schicksale und an Träume, ohne dass das ein Widerspruch ist. Ich habe mit so vielen Menschen für diesen Podcast gesprochen und sie alle haben wirklich großes Verständnis für die Weirdness von Werner Herzog. Und alle bringen sie ihre eigene Weirdness mit und sehen sich in ihrer Weirdness von Werner Herzog gesehen. Und irgendwie finde ich das echt schön. Und das bringt mich zur dritten Sache, die ich von Werner Herzog gelernt habe. Lektion 3. Show some respect. Wir haben ja darüber schon mal geredet. Bei Werner Herzog stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler wirklich Schlange. Und das, obwohl man im Vergleich zu anderen Hollywood-Produktionen echt gar nicht so gut verdient bei so einem Herzog-Film. Aber warum will dann jeder mit ihm drehen?
Werner weiß ganz genau, was er will. Er hat eine ganz große Sensibilität und einen riesen Respekt vor Schauspielern.
Das ist die deutsche Schauspielerin Veronika Ferres. Wir haben sie in München getroffen. Ferres hat große Mainstream-Filme gedreht. Aber besonders gerne erinnert sie sich an ihre Zusammenarbeit mit Werner Herzog.
Er hat mal gesagt, er behandelt Schauspielerinnen am Set wie Könige oder Königinnen, weil er ja möchte, dass sie sich seelisch vollkommen öffnen.
2016 spielt sie die Hauptrolle in Herzogs Spielfilm Salt and Fire. Es ist nach Queen of the Desert Herzogs zweiter Spielfilm mit einer Frau als Protagonistin. Im Film ist Veronika Ferres Figur Laura Sommerfeld Leiterin einer wissenschaftlichen Expedition. Sie und ihre Kollegen sollen eine Umweltkatastrophe in der bolivianischen Salzwüste aufklären. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft wird die Forschungsgruppe entführt. Und man weiß überhaupt nicht, warum. Das ist das große Mysterium, das sich durch den ganzen Film zieht.
Warum wurden wir hier ausgesetzt? Weshalb tut Riley uns das an?
Für den Dreh geht Veronika Ferres an ihre Grenzen. Krasse Drehbedingungen kennen wir ja schon von Herzog. Und hier ist es nicht anders. Salt and Fire entsteht in der bolivianischen Salzwüste auf 4300 Metern Höhe.
Für mich ist es unvergesslich, wie damals, als wir ankamen auf dieser Höhe von fast 5000 Metern, er vorauslief mit seinen damals Mitte 70, Anfang Mitte 70. Er vorauslief wie ein 18-Jähriger, wie ein Hochleistungssportler und sich die Motive anguckte und den kleinen Berg in der Salzwüste da hochmarschierte und überhaupt gar keine gesundheitlichen Probleme hatte.
In der Salzwüste ist das Team völlig von der Außenwelt abgeschottet.
Man konnte weder telefonieren, noch E-Mails schreiben, noch Nachrichten schauen. Es gab gar nichts. Und wir haben da auch in einem Hotel gewohnt, was aus reinem Salz war. Also die Betten, die Schränke, das sind von den Eindrücken der Urgewalt und Kraft der Natur, was Natur schafft, unvergessliche Momente, die mir da geblieben sind.
Ich kenne das von meinen eigenen Reisen. Im Nachhinein sind das unvergessliche Momente. Aber wenn man drinsteckt, dann zehren die Abgeschiedenheit und die harten Bedingungen schon echt extrem an den Kräften. Aber mit seiner Art zu drehen schont Herzog die Nerven von Cast und Crew. Er hält nichts von 15-Stunden-Tagen und macht keine 1000 Takes.
Also er hat den Schauspielern sehr viel Raum gegeben und für mich damals diese Erfahrung war eine unglaubliche, zudem mein Vater eine Woche vor meiner Abreise gestorben war und ich also mit der Trauerarbeit des Menschen, den ich am längsten kannte in meinem Leben und der mir am vertrautesten war, dass der nicht mehr lebte, ganz alleine in der Auseinandersetzung mit dieser unfassbar schönen Natur umgehen musste. Ich konnte ja niemanden anrufen von Freunden oder Familie und darüber sprechen.
Für Veronika Ferres wird ausgerechnet die unbarmherzige Salzwüste zur Therapie.
Und ich muss wirklich sagen, dass das sehr, sehr heilsam war. Es war ein wirklicher Abschied, auch wenn es sehr schmerzhaft war.
Veronika Ferres ist heute mit Werner Herzog befreundet.
Ich sehe ihn jetzt tatsächlich wieder in 2 Wochen zum Abendessen. Dann kommt er zu mir nach Hause.
Ich glaube, ich habe es echt noch nie erlebt, dass über irgendjemanden so viele Menschen so positiv sprechen wie über Werner Herzog. Durch die Bank. Schauspielerinnen, Kameraleute, auch die Protagonistinnen und Protagonisten seiner Dokus. Werner Herzog fordert viel. Aber er ist auch etwas, was nicht selbstverständlich ist in dieser Branche. Er ist einfach echt sehr nett. Zu seinen Mitarbeiterinnen, seinen Schauspielern und seinen Fans. Für die er auch Sachen macht, die man nicht von ihm erwarten würde. Und das bringt mich zur 4. und vorletzten Lektion. Lektion 4. Never let them see your next move. Werner Herzog ist schon über 80 und wir haben ja schon festgestellt, dass heutzutage viele Jüngere seine Filme gar nicht mehr kennen, vor allem in Deutschland. Und trotzdem gehen Ausschnitte aus seinen Filmen und aus seinen Interviews immer wieder viral. Zum Beispiel, wenn er erzählt, dass er niemals, auf gar keinen Fall, Französisch sprechen würde.
I do understand French, but I refuse to speak it. It's the last thing I would ever do. You can only get some French out of me with a gun pointed at my head.
Oder der Ausschnitt, als er 2006 während eines Interviews mit der BBC einfach angeschossen wurde.
Nobody cares about my films. For example, what was that?
Das ist auch so eine unglaubliche Geschichte über Herzog, die ich nicht glauben würde, wenn sie nicht gefilmt worden wäre. Der BBC-Moderator kann es selber fast nicht glauben. Aber Herzog bringt das Interview einfach zu Ende. War ja nur ein Luftgewehr.
No, you have, look, you're bleeding.
I think here somewhere. Yeah.
Look, I mean that's a somebody shot at you and created a wound in your abdomen.
It's not significant.
Das Ding ist, all diese Videos von Herzog, die viral gehen, die kommen gar nicht von ihm selbst. Also, er hat die Dinge schon irgendwann gesagt, aber posten tun es andere. Denn es gibt da eine Sache, die hat Werner Herzog immer wieder betont.
I'm not on social media, but you will find me in the social media. There's Facebook, there's Twitter, but it's all not me. It's fake Herzogs.
Werner Herzog sagt, er würde nie auf Social Media gehen. Es wirkt fast so, als wäre Werner Herzog ein bisschen stolz drauf, dass er diesen Hype nicht mitmacht. Er sagt auch immer wieder, dass er kein Smartphone nutzt. 2022 schreibt er noch in seiner Autobiografie »Jeder für sich und Gott gegen alle«:
Ich benutze keine sozialen Medien. Wenn mein Profil dort auftaucht, ist es garantiert eine Totalfälschung.
Ziemlich eindeutig. Als mir im August 2025 beim Scrollen dann das Instagram-Profil Werner Herzog Official angezeigt wird, ist für mich also klar, das muss fake sein.
My name is Werner Herzog. I've been asked why am I not present in the media, in the social media. And
so. Aber das erste Video auf dem Kanal wirkt gar nicht so fake. Da steht Werner Herzog in Flipflops vor seinem Grill, auf dem ein Steak brutzelt, und erzählt.
But I had the feeling I should share work and everyday things with you, so I'm opening an Instagram account for you.
Ich konnte es echt kaum glauben. Das ist kein Fake. Das ist das Instagram-Profil von Werner Herzog. Und die Werner Herzog-Ultras, die rasten aus. Das Video auf diesem komplett neuen Kanal wird fast 400.000 Mal geliked und 135.000 Mal geteilt. Und es wirkt ein bisschen so, als würde Werner Herzog dieses verhasste Instagram doch ein bisschen Spaß machen. Mal postet er ein Video von seiner Geburtstagsparty, auf der seine Lieblings-Mariachi-Band für ihn spielt. Mal präsentiert er seinen Followern, gar nicht creepy, seine Lieblings-Axt.
This is my ice axe from the Karakoram Expedition, the film.
Werner Herzog macht sogar Promo- und Unboxing-Videos, wie ein richtiger Influencer.
I'm told that 3-year-old kids have become millionaires on the internet just by opening boxes. Now I have received 2 boxes and I will open them. This is my challenge now.
Innerhalb kürzester Zeit hat Herzogs Account mehr als 600.000 Follower. Obwohl Herzog hier eigentlich das Gegenteil von dem macht, was auf Insta sonst funktioniert. Seine Videos sind meistens zu lang oder im falschen Format. Aber ich glaube, genau das finden die Leute so geil. Werner Herzog hält sich nicht an Regeln. Schon gar nicht an welche, die er sich selbst gegeben hat. Und seine Fans, die feiern ihn dafür. Weil Werner Herzog einfach alles darf. Er hat sich diesen Status wirklich erarbeitet über die Jahrzehnte. Den Herzog-Fans ist es doch völlig egal, ob er früher gesagt hat, dass er gegen Social Media ist. Hauptsache, es gibt jetzt mehr Herzog-Content. Eigentlich ist der ganze Account ein einziges Abfeiern von Weirdness und Sinnlosigkeit. Und das bringt mich zur letzten und wichtigsten Lektion, die ich von Werner Herzog gelernt habe. Lektion 5. Die Entdeckung des Nutzlosen. Ich habe euch in der 3. Folge dieses Podcasts ja schon erzählt, was Werner Herzog damals in sein Tagebuch geschrieben hat, beim Dreh von Fitzcarraldo, als er endlich das Schiff über den Berg gezogen hatte. Aber weil das für mich absolut entscheidend ist, hier nochmal zur Erinnerung.
Es gab keinen Schmerz, keine Freude, keine Erregung, keine Erleichterung, kein Glücksgefühl, keinen Laut und auch kein tiefes Durchatmen. Es war nur das Begreifen einer großen Nutzlosigkeit. Oder genauer, ich war nur tiefer in ihr geheimnisvolles Reich eingedrungen.
Für mich ist das vielleicht das Entscheidende überhaupt, was mir Werner Herzog beigebracht hat. Das Umarmen der Nutzlosigkeit. Weil das so absolut gegen jeden Zeitgeist geht. Vor allem in Deutschland. Wir leben ja in einer Welt, in der alles danach beurteilt wird, ob es irgendwas bringt. Geld oder Erfolg oder Ansehen oder Likes. Und diese ganzen irren Aktionen von Werner Herzog, die sind einfach das Gegenteil davon. Die Drehs an den abgelegensten Orten der Welt, der Fußmarsch nach Paris mitten im Winter oder die vielleicht weirdeste und nutzloseste Aktion von allen Werner Herzog-Aktionen. Damals, als er 1980 seinen eigenen Schuh gegessen hat.
I didn't mean to eat this shoe in public. I intended to eat it in the restaurant, but I was pushed a little bit into it and it makes sense to some extent.
Aber das, was es wirklich auf den Punkt bringt, ist Fitzcarraldo. Ein Schiff über einen Berg zu ziehen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Sehr langwierig, sehr teuer. Ziemlich gefährlich und vor allem komplett nutzlos. Und genau das macht es so geil. Weil es ein Akt der Rebellion ist, nicht gegen irgendwelche Autoritäten oder Konventionen. Nee, es geht noch viel tiefer. Ein Schiff über einen Berg zu ziehen, ist ein Akt der Rebellion gegen das, was hinter allen Werten unserer Gesellschaft steht. Die Annahme, dass alles, was man macht, einen Sinn ergeben muss. Muss es aber nicht. Man kann ein Schiff über einen Berg ziehen. Einfach nur, weil es geht. Und weil es ein grandioses Bild ist. Man kann nach Paris laufen. Weil, selbst wenn es keine Wunder geben sollte, was hat man denn zu verlieren? Und man kann einen einsamen Pinguin filmen, der auf eine vereiste Bergkette zuwatschelt. Und die Frage stellen.
But why?
Und dann keine Antwort geben. Das war die 6. und letzte Folge von Werner Herzog, zu groß für Deutschland. Ein Podcast von Klaus Uhrig, Johannes Munzinger, Judith Götsch und mir, Max Osenstetter. Autor dieser Folge, Klaus Uhrig. Regie, Klaus Uhrig und Fabian Zweck. Regieassistenz, Till Tonino. Redaktion, Christian Lerch und Martin Zein. Besonderer Dank an Katharina Pfeiffer. Die Hörbuchausschnitte stammen aus Jeder für sich und Gott gegen alle, erschienen bei Tacheles. Werner Herzog, Zu groß für Deutschland, ist eine Produktion von Plotprodukt für SWR Kultur und BR 2026. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wild Wild Web ist zurück, mit neuen Geschichten aus dem Internet.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich, André Dehörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web spannende und unerwartete Geschichten aus dem Internet, die am Ende ziemlich viel über unsere Welt erzählen.
Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja.
Und jetzt gibt's wieder neue Folgen.